Vielen Dank für das wohlwollende, herzliche Willkommen. Ich nehme es gerne an und freue mich, heute auch hier zu sein. Es ist kein Aprilscherz, sondern es ist Realität. Ich genieße diese Fahrt immer hierher, wenn die Sonne scheint. Und ich habe dann brasilianische Musik im Auto, geistliche Musik, die einen richtig beflügelt. Und es ist schön, an einem Sabbat wie diesen Gemeinschaft mit euch auch zu haben. Ich möchte euch am Anfang eine Geschichte erzählen, eine Geschichte einer ungewöhnlichen Liebe. Es war das Jahr 1974. Emmy ist eine Frau um die 60. Sie ist Witwe und arbeitet als Putzfrau. Ihr eintöniger Alltag wird durchbrochen, als sie einen marokkanischen Gastarbeiter kennenlernt, der 20 Jahre jünger ist wie sie. Die beiden verlieben sich ineinander und heiraten. Und diese Heirat wird zum Skandal. Und das Paar bekommt die Ablehnung seiner Umwelt in voller Härte zu spüren. Emmys erwachsene Kinder schämen sich ihrer Mutter. Die Nachbarn tuscheln, die Arbeitskolleginnen mobben sie und der Lebensmittelhändler wirft sie aus dem Laden. Die junge Ehe wird nicht nur von außen bedroht, sondern als der Druck von außen etwas nachlässt, kommt es auch zu Spannungen zwischen Emmy und Ali. Und die Gemeinde scheint, oder die Ehe scheint zu zerbrechen. Und dann kommt es zu einem folgenden Dialog. Emmy sagt, ich habe Angst. Und Ali antwortet, Angst nichts gut, Angst essen Seele auf. Emmy, warum weinst du? Ich bin auf der einen Seite so glücklich und auf der anderen Seite halte ich es nicht mehr aus, diese Angst. Angst essen Seele auf. Das war ein Titel eines Filmes 1974 von Rainer Werner Fassbinder über die zerstörerische Kraft der Angst. Schnitt. 42 Jahre später heißt es, das Jahr 2016 war das Jahr der Angst. So jedenfalls lautete eines der Ergebnisse der sogenannten Angststudie einer großen Versicherung, die seit 25 Jahren den Sorgen der Deutschen auf den Grund geht. Nie zuvor seit Beginn der Erhebung waren die Sorgen demnach größer als heute. Vor was haben die Deutschen Angst? Die Studie sagt Folgendes. Sie haben Angst vor steigenden Lebenshaltungskosten, Überforderung der Politiker, schlechte Wirtschaftslage, Naturkatastrophen vor dem Alter, ein Pflegefall im Alter zu werden, vor schwerer Erkrankung, vor Spannung durch Ausländer, vor sinkenden Lebensstandard im Alter, vor Terrorismus, Arbeitslosigkeit, dass es bald kein Bargeld mehr geben soll und dass wir auf einen totalen Überwachungsstaat zusteuern. Angst vor der Drogensucht der eigenen Kinder und seit neuestem Angst vor Donald Trump und Erdogan. Angst, Umstände, die auf einen zukommen können, die einen den inneren Frieden rauben. Auch Christen haben das Gefühl der Angst. Und wir leben nicht auf der Insel der Glückseligkeit, obwohl es Jesus in der Bergpredigt sagt. Auch Christen haben Angst vor Prüfungen zum Beispiel, Prüfungsängste. Manche haben Angst, zum Zahnarzt zu gehen. Manche haben Angst vor einer Voruntersuchung, Vorsorgeuntersuchung. Ich spreche da hauptsächlich die Männer an, weil ich kenne mich da auch. Angst. Nun kommt es natürlich darauf an, wie man persönlich mit diesen Angstzuständen oder mit dieser Angst umgeht. Und Christen haben da einen besonderen Zugang. Und der Predigttext, den finden wir in Johannes Kapitel 16. Johannes Kapitel 16 und den Vers, einen einzigen Vers 33. Johannes 16, Vers 33. Und hier sagt Jesus: Solches habe ich zu euch geredet, dass ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und in Markus Kapitel 13, 7 sagt er: Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei, so fürchtet euch nicht, denn es muss so geschehen, aber das Ende ist noch nicht da. Jesus spricht also in diesen beiden Versen von Angst und Furcht. Und Angst und Furcht bestimmt oft unser Handeln und unser Denken. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Angst und Furcht? Was ist der Unterschied zwischen Angst und Furcht? Ist das Gleiche.
Angst ist Krankheit, Furcht ist ein gesunder, sag mal, Überlebenskampf oder in dir, dass man gegensteuert.
Ich habe mich mal schlau gemacht. Im Internet, das ist ja recht groß und breit. Und Wikipedia sagt Folgendes: Unter Angst wird ein Zustand verstanden, der mit einem negativen Gefühl der Anspannung auf eine Bedrohung in der Zukunft gerichtet ist. Und diese Art von Bedrohung ist aber im Allgemeinen eher vage, weil man nicht tatsächlich weiß, was einem zukommt. Furcht. Der Begriff Furcht dagegen ist eine starke emotionale Reaktion auf eine wahrgenommene tatsächliche Bedrohung. Und Furcht entsteht dann, wenn es eine wirkliche, reale Bedrohung gibt. Wenn ich zum Beispiel aus der Tür hinausgehe und ein Löwe steht vor mir und fletscht die Zähne, habe ich Furcht. Es gibt aber eine Kombination aus Furcht und Angst. Wenn ich zum Beispiel eine Wanderung plane und ich unterwegs bin, habe mich verschätzt in der Zeit, habe so lange Pause gemacht und die Sonne geht unter, es wird dunkel, und mein letzter Weg führt durch einen Wald, der recht dunkel und finster ist. Und ich fürchte mich vor diesem Wald, weil ich ihn tatsächlich vor ihm sehe, vor mir sehe, und habe Angst, dass ein Wolf ist, der mich anfällt. Angst ist aber auch ein gewisser Abwehrmechanismus, den Gott in uns hineingelegt hat. Damit wir Gefahren erkennen und damit wir uns davor schützen können. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Bungee-Jumping war. Ich möchte das nicht tun, weil ich habe gesehen, auf einer großen Brücke war daneben gestanden. Ich möchte das nicht. Aber es sind Dinge, die Gott in uns hineingelegt hat, damit wir einen gewissen Abstand bekommen, damit wir uns nicht in Gefahr begeben. Angst, und wenn wir ehrlich sind, gibt es Ängste, die uns so drücken, dass wir nicht mehr richtig denken können und nur noch diese Angstgefühle haben. Was sagt die Bibel über Angst und Furcht? Ich möchte 5 Texte mit euch lesen, ganz kurz. Und zwar den ersten Text in Lukas Kapitel 2. Lukas Kapitel 2, da geht es um die Geburt Jesu und die Hirten auf dem Feld. Lukas 2, 9 und 10. Und siehe, des Herrn Engel kam zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Lukas Kapitel 5, Lukas Kapitel 5, der Vers 26, Heilung des Gichtbrüchigen. Und am Schluss heißt es dann im Vers 26: Und sie entsetzten sich alle und priesen Gott und wurden voll Furcht und sprachen: Wir haben heute seltsame Dinge gesehen. Lukas Kapitel 7, die Heilung bzw. der Jüngling zu Nein, 7 Vers 16. Und es kam sie alle eine Furcht an und sie priesen Gott und sprachen, ist es ein großer Prophet unter uns aufgestanden und Gott hat sein Volk heimgesucht. Also hier ist auch die Rede von Furcht. Johannes Kapitel 6. Johannes Kapitel 6, Jesus auf dem Meer. Wir hatten das ja heute auch in der Lektion. Johannes Kapitel 6, die Verse 16 bis 19. Und da heißt es, am Abend aber gingen die Jünger hinab ans Meer und traten in ein Schiff und kamen über das Meer nach Kapernaum. Und es war schon finster geworden und Jesus war nicht zu ihnen gekommen. Und das Meer hob sich von seiner großen Winde. Da sie nun gerudert hatten, bei einer Stunde sahen sie Jesus auf dem Meer dahergehen und nahe dem Schiff kommen und sie fürchteten sich. Und er sprach zu ihnen, ich bin's, fürchtet euch nicht. Es gibt also Situationen, wo Menschen selbst in der Gegenwart Jesu immer noch Furcht haben. Und die Bibel erwähnt verschiedene Arten von Angst und Furcht. Die eine ist nützlich und sollte gefördert werden. Und die andere ist vom Nachteil und sollte überwunden werden. Und es gibt noch eine andere, dieser Schutzmechanismus, den wir gerade auch besprochen haben. Die eine Art von Angst, oder besser gesagt Furcht, Furcht vor Gott, bedeutet nicht unbedingt, dass man Angst vor Gott haben sollte. Es ist die Ehrfurcht oder der Respekt vor Gott, der mir zeigt, es ist ein allmächtiger Gott, den ich mit Ehrfurcht begegnen darf. Ich kann aber nur diese Ehrfurcht erleben, wenn ich Gott wirklich kenne. Wenn ich eine persönliche Beziehung zu ihm habe, wenn ich ihn nicht kenne, muss ich sagen, was geht mich da an? Ehrfurcht. Salomo sagt, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und die Hebammen damals, die Mose als Baby aus dem Nil gezogen haben, fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt hatte, und erhielten den Knaben am Leben. Diese Gottesfurcht oder diese Ehrfurcht ist eine Voraussetzung dafür, dass ich in meinem Leben Frieden haben kann. Einen göttlichen Frieden, den Gott mir schenkt, der alle Vernunft übersteigt. Und dieser göttliche Frieden in mir hilft mir, einen Weg zu gehen, den Gott für mich bereitet hat. Diese zweite Art von Angst, ich möchte sie mal falsche Angst nennen, und diese Angst beherrscht unser Denken und Handeln und unsere Gefühle und bringt uns dahin, dass wir keine Lebensqualität mehr haben. Es gibt Geschwister, die haben Angst vor, und sie werden mit dieser Angst nicht fertig. Und diese Angst geht auch in eine gewisse Abhängigkeit oder in eine Depression. Und Menschen vergehen vor ihren Ängsten. Und irgendwann heißt es dann, Angst essen Seele auf. Was meine ich damit? Definition von Seele. Wo in der Bibel dieses Wort Seele steht, findet man im Hebräischen das Wort Nefesh und im Griechischen das Wort Psyche, was so viel bedeutet wie atmendes Geschöpf oder lebendiges Wesen. Wenn die Bibel also von Seele spricht, dann meint sie den gesamten Menschen und nicht irgendwas Innewohnendes, was bei dem Tod entweder in den Himmel geht oder, wie die Griechen sagen, in den Hades hinabfährt. Und als Gott den Menschen schuf, schuf er ihn als lebendige Seele. Und zwar dann, wo er ihm den Atem Gottes, seinen Atem eingehaucht hatte. Also Adam bekam keine Seele, sondern er war eine lebendige Seele. Und folgerichtig ist der Schluss, wenn Angst Realität in deinem und meinem Leben wird, dann betrifft es den ganzen Menschen. Frage: Können wir angstfrei leben? Dieser Begriff angstfrei leben ist manchmal auch ein bisschen negativ besetzt worden. Können wir angstfrei leben? Ich möchte es mal ganz sagen, ganz platt und einfach. Wenn du Angst hast, dann kannst du dich an Gott wenden. Josua 1,19. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dich nicht grauen und entsetz dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Nun leben wir ja in einer sogenannten Endzeit. Wir leben am Ende der Zeit, und diese Zeit kann auch ein gewisses Angstpotenzial haben. Und es gibt Christen, die haben Angst vor den Endzeitplagen. Sie haben Angst vor diesem Endzeitsturm, der die Welt überholt. Und sie haben Angst vor Verfolgung. Obendorf hat letztes Jahr festgestellt, dass es über 200 Millionen Christen gibt, die verfolgt werden. Hast du Angst davor? Es gibt Christen, die haben Angst vor der Zeit der Trübsal. Sie haben Angst davor, nicht den Charakter Christi zu entsprechen. Sie haben Angst davor, dass Verschwörungstheorien Realität werden in ihrem Leben. Sie haben Angst davor, dass sie aus der Gotteskindschaft fallen und aus dem Buch des Lebens gestrichen werden. Sie haben Angst, nicht bei der ersten Auferstehung dabei zu sein, und sie üben heute schon den Spruch: Berge fallt über uns. Es gibt Christen, die haben Angst, geistlich manipuliert zu werden, ohne dass sie es merken. Sie haben Angst davor, die Wahrheit zu sagen, wenn es Zustände gibt in der Gemeinde, die angesprochen werden sollten. Es gibt Christen, die haben Angst davor, Mitläufer zu sein. Und das, den Spruch, den Jesus ihnen sagen wird: Geh weg, ich kenne dich nicht. Es gibt Christen, die haben Angst, dass sie die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen haben. Sie haben Angst, nicht bereit zu sein für den Spätregen. Sie haben Angst vor sogenannten V-Männern, vor Spitzeln und vor Jesuiten, die die Gemeinde unterwandern. Sie haben Angst, auf dem Wasser zu laufen und unterzugehen. Und sie haben Angst davor, sich neuen Liedern zuzuwenden. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Und es gibt Christen, die haben Angst vor der Begegnung mit Jesus. Kann es sein, dass Menschen, dass Christen Angst haben vor der Begegnung mit Jesus? Ein Leserbrief. Hallo, ich weiß nicht, vielleicht haltet ihr mich für verrückt, aber ich habe Angst davor, Jesus zu treffen. Ich glaube, ihn schon getroffen zu haben, und es wäre fast im Tod geendet. Und da Jesus auch gekreuzigt wurde, werde ich auch wohl gewaltvoll ums Leben kommen. Aber ich will das nicht. Was kann ich dagegen tun? Bitte helft mir, ich bin wirklich verzweifelt. In letzter Hoffnung wende ich mich an euch. Was würde die auf so einen Hilferuf antworten? Wie können wir Menschen mit unseren Ängsten fertig werden? Ich möchte es wieder ganz platt sagen, indem wir Gottes Verheißungen vertrauen. Jesaja 41. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir. Ich halte dich durch meine rechte Hand, meine Gerechtigkeit. Wir brauchen keine Furcht zu haben. 1. Johannes 4, 18. Sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Ist das die Schlussfolgerung, wenn ich mich fürchte, dass ich nicht vollkommen in der Liebe bin? In der Liebe, die Jesus mir schenkt? Wie gehe ich mit meinen Brüdern und Schwestern um, wenn ich diese Liebe nicht habe? Welche Stimmung herrscht, wenn ich den Gemeindesaal betrete und ich einen Bruder oder eine Schwester sehe, mit der ich im Moment Stress habe? Habe ich Angst oder Furcht vor dieser Begegnung? Was möchte Gott mit mir? Möchte Gott, dass ich diesen Platz, den er mir gezeigt hat, beibehalte? Oder möchte Gott, dass ich einfach meinen Koffer packe und gehe? Vor was habe ich Furcht? Wir brauchen vor Naturkatastrophen uns nicht zu fürchten. Psalm 46. Gott ist unser Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in großen Nöten, die uns betroffen hat. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenngleich das Meer wütet und wallt und von seinen Ungestüm die Berge einfielen. Fürchtest du dich vor Menschen? Hebräer 13,6. So können wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten, was kann ein Mensch mir tun? Fürchte dich nicht vor Regierungen oder vor Völkern. 5. Mose 7, 21. Fürchte dich nicht vor ihnen, also vor den Völkern. Denn der Herr ist in deiner Mitte und ein großer, furchtbarer Gott. Hast du Angst vor schlechten Nachrichten, die dich treffen könnten? Psalm 112. Vor schlimmer Kunde fürchte dich nicht. Sein Herz hoffe unverzagt auf den Herrn. Sein Herz ist getrost und fürchte sich nicht, bis er auf seine Feinde herabsieht. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Über 60 Mal ist diese Verheißung in der Bibel. Und Gott sagt im Klartext, in deiner Angst und in deiner Furcht sollst du wissen, ich bin bei dir. Und das verspricht Gott uns. Und damit sind wir nicht alleine gelassen in unseren Nöten und Ängsten. Und wenn diese Angst und diese Furcht kommt und dir diese Kehle zudrückt und du keine Luft mehr bekommst, dann meint dieses Fürchte dich nicht Folgendes. Lass dich einfach los. Lass dich fallen in die Hand Gottes. Vertraue dich ihm an. Und er wird sagen, ich bin schon bei dir und habe die Abgründe deiner Angst aufgefüllt mit meiner Gegenwart. Was passiert mit dir jetzt in diesem Augenblick? Vertraust du Gott? Vertraust du seinem Wort? Was helfen dir alle Verheißungen und Bibeltexte und Ratschläge, wenn die Angst immer noch da ist und dich quält? Jesus kann dich gut verstehen. Denn er kennt deine Situation. Obwohl er ganz Gott und ganz Mensch war, hat er die gleichen Gefühle und Empfindungen wie du und ich. Und in Hebräer 4,15 heißt es, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwächen, sondern der in allen gleich war, wie versucht war, wie wir, doch ohne Sünde. Jesus hatte auch Angst und Furcht. Markus Kapitel 14, Gethsemane, Vers 32. Und sie kamen zu einem Hofe mit Namen Gethsemane. Und er sprach zu seinen Jüngern, setzt euch hier, bis ich gebetet habe. Und nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen und sprach zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wachet. Und ging ein wenig weiter, fiel auf die Erde und betete, dass es womöglich wäre, die Stunde an ihm vorübergeht. Und er sprach, aber mein Vater, ist es alles möglich? Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Jesus begab sich in die Gegenwart seines himmlischen Vaters. Mit anderen Worten heißt es hier, ich zerbreche unter dieser Last, die mir aufgelegt wurde. Bleibt doch bei mir, sagt er zu deinen Jüngern, und tragt mit mir, denn alleine schaffe ich es nicht. Denn Angst essen Seele auf. Jesus begab sich, wie gesagt, in die Gegenwart seines Vaters und er wurde gestärkt und getröstet, den Weg zu gehen, den er gehen sollte. Hast du auch einen Weg vor dir, vor dem du dich graust? Ich wurde mit 34 getauft, mit 34 Jahren. Und kurz nach meiner Taufe hatte ich ein Erlebnis. Ich hatte beim Bibeltelefon mitgearbeitet und das ist ein Anrufbeantworter, der nach einer Andacht die Möglichkeit gibt, auf ein Tonband eine Nachricht zu sprechen. Und ich hörte dann immer eine Woche lang diese Nachrichten ab. Und da kam eines Tages ein Anruf. Ich schätze, ein junger Mann um die 25, der schrie mit überschlagener Stimme, ich bin Satans Anhänger und ich verfluche dich, dass du sterben wirst und Satan wird dich trotzdem kriegen. Und wenn du sowas hörst, dann kommt die Angst so von unten, von den Beinen immer mehr auf dich hinzu und schnürt dir die Luft ab. In dieser Woche hatte ich mit dem Prediger, der mir die Bibelstunden gegeben hat, noch eine Bibelstunde. Und wir hatten diesen Text gelesen in Lukas Kapitel 10, wo Jesus die 70 Jünger ausschickt. Und sie kommen zurück und sagen, uns sind die bösen Geister untertan in deinem Namen. Und Jesus sagt, ich sah Satan vom Himmel fallen wie ein Blitz. Und ich gebe dir Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und keine Macht des Feindes kann dir was antun. Aber darüber freut euch nicht, freut euch, dass euer Name im Himmel geschrieben steht. Und diese Verheißung habe ich Gott, habe ich beim Wort genommen und habe ganz gefleht, Herr, du hast uns verhießen, auf Schlangen und Skorpione zu treten und nichts kann dir schaden. Und diese Angst war weg. Angst essen Seele auf. Ich fasse zusammen. Den ersten Text, den wir gelesen haben, sagt Jesus: Solches habe ich mit euch geredet, dass ihr in mir Frieden habt, denn in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Was bedeutet es dann, dass wir Frieden haben in Jesus? Im Kontext von Kapitel 16 im Johannesevangelium bedeutet das für die Jünger damals oder für uns heute, Jesus würde die Jünger verlassen. Und er hat es ihnen schon oft erzählt und angekündigt, dass er wieder zu seinem Vater gehen wird, aber er möchte sie ermutigen, diesen Weg, den er mit ihnen gegangen ist, weiterzugehen, auch ohne persönliche Gegenwart Jesu. Er möchte den Jüngern Mut zusprechen. Und für die Zeit, wo er nicht mehr körperlich anwesend war, gibt er ihnen eine Verheißung. Und er sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Das heißt also, Jesus Christus auf dieser Erde als Mensch hat diesen Frieden erlebt. Und er bietet diesen Frieden dir und mir auch heute an. Herzensfrieden kann Jesus dir schenken in den vielfältigen Lebensumständen, in denen du dich befindest. Und wir dürfen diesen Frieden erfahren, wenn wir uns Jesus übergeben. Was hält dich davon ab, diese Entscheidung wieder aufs Neue zu treffen? Ich weiß nicht, wie lange es her ist, wo du Jesus mal wieder gesagt hast, Jesus, übernimm du mein Ich, nimm mich hin, so wie ich bin und wirke an mir. Was hält dich davon ab, von deiner quälenden Angst loszuwerden und Jesus zu vertrauen? Lass deine Sache zu Gottes Sache werden. Er wird sich der annehmen und er wird dir Kraft und Vollmacht geben, deinen Lebensalltag zu meistern. Der Film um Emmy und Ali zeigt Herausforderungen an. Und sie erlebten eine Geschichte einer ungewöhnlichen Liebe. Lass deine Lebensgeschichte zu einer ungewöhnlichen Geschichte mit Jesus werden. Jesus wartet darauf, wiederholt, dass du ihm dein Leben übergibst. Oder hast du Angst vor der Begegnung mit Jesus? Euer Herz erschrecke nicht. Glaubet an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Und wenn es nicht so wäre, würde ich dann zu euch gesagt haben, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch mit mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich bin, den Weg wisst ihr. Solches habe ich zu euch geredet, während ich bei euch anwesend bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, welchen mein Vater senden wird in meinen Namen, der wird euch alles lehren und erinnern alles, was ich euch gesagt habe. Den Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch die Welt, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte euch nicht. Eine Verheißung, die Jesus dir und mir heute aufs Neue zurufen möchte. Triff eine Entscheidung für ihn, eine erneute. Und ich sage es immer wieder, triff sie jetzt. Triff sie, bevor du durch diese Tür gehst. Und du wirst Wunder erleben mit ihm. Gott segne uns in dieser Erfahrung. Gott segne euch in der Entscheidung eurer Gemeinde, die alle noch vor euch steht. Und ich bin mir sicher, wenn wir offen zu ihm sind und unsere leeren Hände herzeigen, wird Gott sie füllen. Egal wie. Und es wird Wunder geben, die wir nicht für möglich halten. Gott segne uns in dieser Entscheidung. Amen. Lieber himmlischer Vater, danke, dass du ein allmächtiger Gott bist, der Interesse an unserem Leben hat. Danke, dass du uns nicht aufgegeben hast. Danke, Herr, dass du alles Mögliche getan hast, um uns wieder zurückzubringen in deine Gegenwart. Danke, lieber Heiland und Herr, dass du auf diese Erde gekommen bist und Dinge erlebt hast, die wir heute auch erleben. Dass du uns ein Vorbild gegeben hast, Bereitschaft zu zeigen, uns führen zu lassen in dieser dunklen Welt. Danke, dass wir erkennen dürfen, dass du uns nicht loslässt, dass du uns nicht aus deiner Hand lässt. Und wenn wir fallen, bist du schon da und fängst uns auf. Danke, lieber Heiland, dass du uns diese Verheißung geschenkt hast, uns deinen Frieden zu schenken in allen unseren Belangen, Bedürfnissen, in unseren Ängsten und Befürchtungen, die wir täglich auch erleben. Herr, mach uns frei von dem, was uns belastet. Hilf uns, dass wir einen klaren Blick auf dich bekommen, auf deine Wiederkunft, und dass wir bereit sind, du Herr, du wirst uns bereit machen, wenn wir die Entscheidung für dich treffen. Übernimm du uns hier auch als Gemeinde. Hilf uns, Herr, deinen Willen kennenzulernen. Hilf uns, Herr, Dinge beiseite zu legen, die nicht wichtig sind. Hilf uns, Prioritäten zu setzen, wie wir vorwärts gehen können, auch hier als Gemeinde Bamberg. Danke, Herr, dass du Wunder tun wirst, dass du uns beweisen wirst, dass du ein allmächtiger Gott bist, der Wunder tut. Danke, Herr, für alles, was du vorbereitest. Und wir loben und preisen dich jetzt schon im Namen Jesu. Amen. Amen.